hatte einmal, darüber habe ich eine Geschichte mal geschrieben, ich hatte einmal in irgendeinem Artikel von Lenin gelesen, wer Hegel nicht studiert hat, kann die Dialektik nicht begreifen. Also wollte ich Hegel lernen. Nach dem Gefängnis hast du Zeit. So. Die Bücher kriegte ich natürlich nicht ausgehändigt. Stattdessen stand eines Tages ein SA-Sturmführer in Uniform vor meiner Zelle. Sie heißen Karlebach? Ja. Ich bin der Oberlehrer Ihrer Anstalt. Ich glaube, das gibt es heute noch. Also für Häftlinge unter 21 Jahren oder 22 gibt es also Unterricht. Das ist eine reine Formsache. Es ist. Und zwar in drei Stufen geteilt. Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, je nach Vorbildung. Ja, Sie haben Abitur. Sie kämen also für die Hauptstufe in Frage. Aber ich kann Sie nicht in Unterricht nehmen. Aber wenn ich sonst etwas für Sie tun kann, dann sagen Sie mir das. Ich sage, ja, wenn Sie mir englische Literatur beschaffen können. Dann hat der Sturmführer der SA mir jede Woche zwei englische Krimis in die Zelle geschoben. Nicht? Ich hatte kein Wörterbuch. Ich habe zum Schluss mich dabei ertappt, dass ich Englisch gedacht und Englisch geträumt habe. Weil in deutscher Sprache konnte ich mich nicht, ich hatte ja keinen Gesprächspartner, hatte ich nicht. Ich habe mehr Englisch gelesen und verarbeitet als Deutsch. Also wenn ich heute einigermaßen Englisch spreche, liegt das weniger an meinem Schulunterricht als an diesem SA-Sturmführer. So, und dann war es gegen Ende 1936. Da macht der Wachtmeister die Zelle auf und sagt, ach, ich habe noch was vergessen, wegen Juden. Ich werde im Mai, Augenblick, am 27. April 1934 bin ich verurteilt worden. Das war der Tag, an dem unser allverehrter Herr Reichspräsident Paul von Hindenburg und Benedigendorf gewählt worden war. Am 27. Mai bin ich verurteilt worden, April bin ich verurteilt, am Mai komme ich nach Hameln. Und stehe einzelhaft, ja, aber wir sollen zum Spaziergang raus und stehe also auf dieser, wir wissen, wie so ein Bau innen aussieht, nicht mit diesen Galerien, mit alles durchsichtig, lauter Eisenstäbe, wo man von unten bis oben gucken kann. Und sehe, wie unten 34 im Mai der Gefängnisrabbiner Meier den Zellenflügel betritt und den Wachtmeister mit Heil Hitler begrüßt. Der mit Heil Hitler antwortet. 1934 im Mai. Und Herr Gefängnisrabbiner Meier kam zu mir, aber keine 10 Minuten lang, kannst du beruhigt sein. Nicht mit Heil Hitler. Das gab's alles noch, ja. So, und dann kam ich also nach Hannover und erfahre nun über den Flur- und Treppendienst, der ja im Gefängnis also überall funktioniert, weil der Krämer ist auch in Hannover, und liegt auf dem und dem Flügel, da und da. So. Und dann erfahre ich auf demselben Flügel, also immer so eine Abteilung heißt Flügel, nicht? Auf demselben Flügel ist der Gefängniszahnarzt. Also habe ich mich zum Zahnarzt gemeldet mit Zahnschmerzen. Werde also auch vorgeführt. Es sind immer 5, 6 Mann. Der Herr kommt ja nur einmal die Woche oder einmal in 2 Wochen. Und wir stehen da an der Wand und warten. Und ich wusste inzwischen, welche Zellennummer der Walter Krämer hat, wusste auch, dass seine Entlassung, also sein Haftende bevorsteht, dass er nicht entlassen wurde, war ja klar, und renne also aus der Reihe raus an seine Zelle. Walter, ist Emil, mach's gut, alles Gute, nicht so. Und stelle mich wieder in die Reihe und dann komme ich rein zu dem Zahnarzt. Was fehlt Ihnen? Ich sage, der Zahn hier tut weh. Und ich denke, der guckt nach und sagt, ich kann nichts finden und schickt mich wieder weg. Von wegen, der hat den Zahn gezogen, ohne lang zu fragen. Wenn ich den hätte behalten können, würde ich ihn als Orden und Auszeichnung behalten. Das war also mein Abschied von Walter Krämer. So, und dann war meine Strafe also um. Nee. Und dann war also Januar, Dezember, November, etwa Oktober 1936. Und da kommt der Wachtmeister, Sachen packen, sie werden verlegt. Und du kannst also glauben oder nicht, ich habe mich wohlgefühlt in meiner Zelle. Nicht? Ich habe sogar meiner Mutter mal nach Hause geschrieben. Wenn ich ein frommer Christ wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich mich in einer Klosterzelle beim Studium frommer Bücher mein ganzes Leben lang wohlfühlen würde. Nicht? Ich hatte mich da eingewöhnt, dass ich sitzen muss, wusste ich. Nicht? Dass ich regierungslänglich sitzen werde, wusste ich auch. Nicht? Also ich hatte mich absolut assimiliert. Mein Fußboden war geputzt, die Essschüssel auch. Und zu lesen hatte ich dank dem Sturmführer. So, sie werden verlegt. Wohin? In die Militärarrestanstalt. Gegenüber der Straße war also die ehemalige Militärarrestanstalt, die nicht mehr benutzt wurde. Und da sie ja immer mehr Häftlinge hatten, die haben ja zu Hunderten verhaftet, wurde also die Militärarrestanstalt auch zum Gefängnis geschlagen und ich sollte darüber. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich wollte in meiner Zelle bleiben. Und mein letztes Argument war, ich habe doch strenge Einzelhaft, Sie können mich doch nicht auf den Saal verlegen. Und das sagt der Wachtmeister, in 3 Monaten müssen wir Sie sowieso auf die Menschheit loslassen. Das habe ich aber gar nicht ernst genommen. Also mein Päckel auf dem Buckel, weißt du, alles in Bettbezug und rüber in die Militärarrestanstalt. Ein Saal mit 25 Mann, paar Kriminelle, paar Politische. Der Wachtmeister, Liesel kennt die Geschichten ja alle. Der Wachtmeister hatte einen Genossen, einen Schauspieler aus Kassel namens Klaasen, zum Stubenältesten ernannt. Der war schwul, aber nicht so, dass er andere belästigt hätte, aber man merkte es eben, das ist ein Homosexueller. Und alle weigerten sich, den als Vorgesetzten anzuerkennen. Und verlangten, ich soll Stubenältester werden. Ich war zwar der Jüngste, aber sie wollten also, ich soll Stubenältester werden. Und der Wachtmeister hat gesagt, kommt gar nicht in Frage, hier bestimmt er, der Klaasen ist Stubenältester. Und dann wurde also ein Waffenstillstand geschlossen auf der Basis, der Klaasen ist Stubenältester und ich mache die Anordnungen, nicht? Das hat der Wachtmeister dann auch anerkannt, so. Und dann hatten wir einen ersten Hauptwachtmeister, nicht? Der steht also den anderen Wachtmeistern vor. Der trug einen Hirschfänger, nicht nur einen Gummiknüppel, hatte noch einen Stern mehr. Und sah aus wie eine Westentaschenausgabe von Hermann Göring, aber wirklich. Und Deutsch konnte auch nicht und sagte, meine Herren, ich habe Sie doch schon vielmals gesagt und so in dem Stil redet er mit uns, aber war kein böser Kerl. Anfang Januar oder Ende Dezember werde ich vom Spaziergang reingeholt, Karlebach zum ersten Hauptwachtmeister. Ich komme da rein. Karlebach, sagte, hat eine Akte. Ihre Strafe ist am 11. Januar um 15.15 Uhr zu Ende. Sie werden aber bereits um 8 Uhr früh entlassen, damit Sie den fahrplanmäßigen D-Zug nach Frankfurt am Main noch erreichen können. Ich dachte, über mir fällt die Welt zusammen. Fahrplanmäßiger D-Zug nach Frankfurt am Main. Ich kam also wie besoffen auf die Zelle, auf den Saal zurück, blieb wirklich also mit dem Rücken an der Tür stehen, weil ich mich noch nicht gefasst hatte. Was ist denn los? Waren wir gewollt? Ich sagte, Kinder, ihr wisst nicht, glauben, ich werde entlassen. Na, das haben wir dir doch immer gesagt, so ein junger Kerl wie du und die können dich doch nicht ewig einsperren. Und also nach einigen Tagen war ich soweit, die entlassen mich. So. Und nun kam natürlich, du gib mal acht, teil meiner Frau mit und hier hast du die Adresse und die, ja, alles schön und gut. Und der Entlassungstag, der 11. Januar, war ein Montag. Und damit die Wachtmeister nicht so viel zu tun hatten, wurde ich bereits am Freitag aus der Militärarrestanstalt wieder ins eigentliche Gefängnis, in die Entlassungszelle rübergebracht. Wachtmeister dürfen nicht viel arbeiten, die sind alle sehr sensibel. Und da fiel mir schon auf, dieser Oberwachtmeister, der da unseren Saal unter sich hatte, der hatte ja nun akzeptiert, stillschweigend, dass ich Stubenältester war. Und der war so wortkarg, dass der nicht sagte, das ist üblich, also schauen Sie zu, dass Sie nicht wieder reinkommen. Und nun haben Sie es ja endlich hinter sich und so. Nix. Ich dachte, was hat er plötzlich gegen mich? Hat's du mir immer vertragen. So. Und dann komme ich da drüben hin, im Keller. Da sind, wahrscheinlich war das auch einmal früher ein Kloster oder was, also so halbrunde Türbögen. Und da komme ich in eine Entlassungszelle mit 2 Kriminellen. Die sollten noch an dem Freitag entlassen werden. Und da wir Entlassungsgefangene waren, wurde die Tür nicht mehr zugeschlossen. Wer flüchtet denn, wenn er entlassen werden soll, ne? Und die 2 Kriminellen werden zu dem Hauptwachtmeister gerufen, zur Effektenkammer, um da ihre Klamotten zu holen. Und ich stehe so in der offenen Tür. Ich hatte natürlich nur eine Überlegung. Spanien, ne? Das war ja die Sache. Ich stehe so in der offenen Tür und da fällt mir ein, in den 3 Monaten Untersuchungshaft habe ich das eine Paar Socken, das ich angehabt hatte bei der Verhaftung, völlig zerlatscht. Das bestand also nur noch aus Fäden und Löchern. Und habe mir von meiner Mutter ein paar Reservesocken schicken lassen. Und gehe also nun gemütlich schlendernd vor der Entlassung den Gangrang zu der Hauptwachtmeister. Der hatte die Kriminellen inzwischen erledigt. Herr Hauptwachtmeister, ich habe eine Bitte. Ich werde ja am Montag entlassen. Und meine Socken sind total kaputt, aber irgendwo bei meinen Effekten muss ein paar andere Socken liegen, dass Sie die nicht am Montag erst in der Früh raussuchen müssen. Das Beste ist, Sie gucken doch gleich. Was sagt er? Sie werden entlassen? Sie heißen doch Karlebach. Ja, ja. Zieht er die Schublade. Sie stehen zur Verfügung der Gestapo. Nun hatte ich mich 14 Tage lang innerlich und moralisch auf die Entlassung vorbereitet. Jetzt. Weißt du, vorher, ich will nicht sagen, es hätte mir nichts ausgemacht, aber jetzt habe ich nur zweimal die kalte Dusche gekriegt. Erst du wirst entlassen. Das war sicher ein bürokratischer Fehler. Ich glaube nicht, dass das bewusst gemacht war. Nicht? Bei den Bürokraten war so viel Blödsinn. Bin ich also wieder in meiner Entlassungszelle, mein lieber Freund, und habe 48 Stunden mich nur wieder auf Freundschaft mit der SS vorbereiten können. So, dann kommt der Montag früh. Und dann erscheint wieder so ein 2-Meter-Typ Schutzpolizist mit der Wachtmeister mit der grünen Miller und fährt mich ins Polizeigefängnis Hannover. Am Königsplatz, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich nun 3 Monate gesessen, bis der Reichsführer SS sich entschlossen hat, wo er mich hinbringt, nämlich nach Dachau. Und in diesen 3 Monaten, die haben auch eine, erstens mal, Polizeigefängnisse sind laut Gesetz dafür vorgesehen, dass du nicht länger als 24 Stunden drin bist. Das heißt, du hast nicht mal eine richtige Zelle, du hast einen Sarg, in den du reingeschoben wirst. Du riechst ein Fressen, von dem du verhungern könntest, wenn du es 3 Tage lang essen sollst. Von allem anderen abgesehen. Aber ich wusste ja nicht, wie lange ich da drin bleibe. Ne? Das war die eine Sache. Die andere Sache war, dass der Polizeihauptmeister, das ist also die oberste Stufe vorm Offizier, die also niedere, untere Dienstgrad, untere Beamtenlaufbahn, so heißt es, ein ausgesprochen gutmütiger Mensch war, der sie also nicht einkriegen konnte, so jung und 3 Jahre gesessen und jetzt noch immer in Haft und so weiter. Also wenn der mich hätte freilassen können, der hätte mich bestimmt freigelassen. Also zunächst mal, ich kriege Einkauf. Nun hatte ich in 3 Jahren durch Tütenkleben und Hanfdrehen immerhin über 30 Mark verdient. Also schon eine ganz schöne Summe. Ne? Also ich habe Einkauf in der Polizeikantine. Die Tür fliegt auf, Wachtmeister. Sie haben Einkauf. Was soll ich einkaufen? 3 Jahre. 1/2 Pfund Butter. Tür zu. Viertelstunde später geht die Tür auf. 1/2 Pfund Butter fliegt aufs Bett. Ich habe das 1/2 Pfund Butter aus der Hand gefreut nach 3 Jahren. Ne? Frage nicht, was sich dann abgespielt hat in meinem Gedärme mit dem 1/2 Pfund Butter. So ist es. Man muss auf alles vorbereitet sein, auch auf 3 Jahre Einzelhaft. Ja, und nun hat mein Vater mir aber Geld geschickt. Ich hatte also, für einen Häftling war ich ein reicher Mann. Und über Hannover lief alles, die Häftlinge werden ja nicht mit dem normalen Zug befördert, sondern mit Schubwagen, die an bestimmte fahrplanmäßige Züge angehängt werden. Das heißt, wenn du als Häftling von einer Stadt zur anderen sollst, kannst du unter Umständen 4-mal Station machen, obwohl es mit einem Mal viel schneller ginge. Und wer zum Volksgerichtshof kam nach Berlin, aus Südwestdeutschland, fuhr alles über Hannover. Und das waren also praktisch alles Genossen, die mit der Todesstrafe rechnen mussten. Und was kannst du nun in diesem scheiß Leben schon einem solchen Menschen bieten? Tabak und Zigaretten, ist ja nicht zu glauben. Aber das war alles, was sie wollten, nicht? Und nun habe ich Tabak und Zigaretten gekauft auf Teufel komm raus. Und der Karl Faktor kriegte natürlich sein Teil, damit er es auch weitergab. Und da habe dann also 3 Monate lang die Schubgefangenen zum Volksgerichtshof mit Tabak und Zigaretten vom Geld meines Vaters versorgt. Eines Tages ruft mich der Hauptmeister, der Polizeihauptmeister, darunter. Sagen Sie, Karlebach, Sie kaufen ständig Tabak und Zigaretten. Ich denke, Mensch, der hat gemerkt, dass ich gar nicht rauche. Ich sage, ja. Ja, haben Sie denn Raucherlaubnis? Ich sage, nein. Gar nicht gewusst, dass ich die brauche. Tja, was machen wir denn da? Ich sage, ich weiß nicht. Tja, da muss ich Ihnen wohl Raucherlaubnis geben. Habe ich also Raucherlaubnis gekriegt, um weiter Tabak und Zigaretten zu kaufen. Und dann kam eines Tages, fertig machen, Transport. Und du erfährst ja nicht, wohin. Nicht? Das gehört zu den Schikanen. Dass du wirst irgendwo hin und irgendwann wirst du schon merken, wohin. Na gut, war klar, KZ. Schubwagen von Hannover nach Leipzig. Leipzig wieder raus, immer in Handfesseln. Ich habe die Handfesseln im Bahnhof immer so, ich wollte, die Leute sollen sehen. Wobei die wahrscheinlich gedacht haben, ich bin ein Dieb oder Raubmörder, was weiß ich. Ins Gefängnis. Dann haben die uns im Gefängnis wieder gefilzt, von bis alle Körperöffnungen. Dabei kamen wir alle ne, so. Nach einigen Tagen von Leipzig nach Halle. Von Halle nach Hof an der Saale in Bayern. Da ist ein historisches Ereignis passiert. Auf der Fahrt von Halle nach Hof macht der Zug in Kulmbach Station, oder der Wagen wird umgehängt, ich weiß nicht. Und die ganze Gefangenenmannschaft, Kriminelle und Politische, werden also durch die Stadt geführt, ins Polizeipräsidium, auch ein altes Kloster, an die Wand gestellt. Dann geht in der gegenüberliegenden Wand eine Holzklappe hoch. Dahinter erscheint ebenfalls ein Schnauzbart, so wie bei meiner Gewerkschaft. Vor dem Schnauzbart liegt eine Klatte von etwa 60 cm Höhe und eben solcher Breite. Und nun tritt einer nach dem anderen vor und muss angeben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Faktum, Religion, und bekommt dann einen Salzhering ausgehändigt als Verpflegung. Also wahrscheinlich ist im Polizeipräsidium in Kulmbach heute noch dokumentarisch nachzuweisen, dass Emil Karlebach im Jahre 1937 im April dort einen Salzhering empfangen hat. Und dann wurden wir wieder zurückgeführt zum Zug und dann ging es wieder weiter nach Hof an der Saale. Und das weiß ich auch noch, da wurden wir in der Tellertreppe runtergeführt und da saß ein Gendarm. Und neben dem war so ein Ständer und da hing ein Papagei im Käfig. Da war dann wieder da. Und dann kamen wir von Hof an der Saale nach München-Stadelheim, berüchtigt seit der Zeit der Massenmorde nach der Münchner Räterepublik. Und da war also klar, nächste Station Dachau. Und da waren wir nun schon 4 Mann, die für Dachau vorgesehen waren. Ich muss gestehen, bei meinem guten Gedächtnis, 2 habe ich vergessen, aber der dritte, das heißt also außer mir der vierte, hieß Aaron, war ein jüdischer junger Mann aus Königsberg, den sie mit irgendeiner abstrusen, was weiß ich, er hätte illegal ausreisen wollen, also irgendeine abstruse Beschuldigung verhaftet haben. Und der alles abstritt, was gegen ihn vorhat, nicht? Das ist alles US-unschuldig und nix und so weiter. Nicht, dass ich sage, deswegen war das sein Grund. Und dann kam der 4. April 1937, austreten. Da war ein Omnibus vorgefahren, der für 30 Mann Platz hatte. Und da saßen die Herren mit dem Ärmelstreifen SS-Division Totenkopf. Und wir 4 wurden da reingeschoben. Und ab ging's. Und im Bus tat sich überhaupt nichts. Wir waren ganz normale Touristen, begleitet von Uniformierten. Kein Mensch sprach ein Wort, kein Schimpfwort, kein Schlag, gar nichts. Bis wir in Dachau einliefern. Rass! Dann kann ich sagen, der Ton schlug um, denn vorher hat es gar keinen Ton gegeben.
Übrigens, dann, wie hat das konkret ausgesehen? Also Dachau, war das schon ein riesiges Gelände oder wie
Dachau,
hat das konkret
Dachau
ausgesehen?
Dachau war damals noch das mit Mauern und Stacheldraht und Wachtürmen umgebene Gelände der deutschen Munitionswerke aus dem Ersten Weltkrieg, die stillgelegt worden waren. Die Baracken, eben eher die Backsteinbaracken, waren als Häftlingsbaracken verwendet worden. Es war außerhalb waren SS-Kasernen gebaut, die wir in der ersten Aufregung gar nicht gesehen haben. Es gab in Bayern ist ja alles halb französisch und halb italienisch, das Jurhaus, also das Torhaus, ne, mit der Inschrift Arbeit macht frei und den Arrest auf der einen Seite und den SS-Blockführerstuben auf der anderen Seite. Aber das haben wir alles gar nicht so zur Kenntnis genommen. Wir hatten alle ganz andere Sorgen, als topografische Aufnahmen zu machen. Jeder hatte Sorgen um seine Knochen und um sein Leben. Und dann ging es also rein mit Gebrüll und so. Und das nächste muss ich euch vorführen, wenn es auch nicht auf Tonband so kommt. Dann kamen wir zur politischen Abteilung. Politische Abteilung ist aus irgendeinem blödsinnigen Grunde das Wort für die Gestapo im Lager. Und da wurden wir also aktenmäßig aufgenommen. Es war eine Baracke, standen wir im langen Korridor. Von da gingen die Türen ab, wo die SS-Kerle saßen. Und während wir da standen und einer nach dem anderen reingerufen wurde, ist der Blockführer Seuss, der nachher als Kriegsverbrecher von den Franzosen gehängt wurde, so gab es ja auch was, ist um uns rumgeschlichen und hat seine Menschenkenntnisse gezeigt. Du bist ein Einbrecher. Du bist ein Dieb. Du bist ein Schwarzhändler. Hat immer daneben gegriffen. Und ich stand am linken Flügel, war der Jüngste, unrasiert von dem Transport, hatte meinen Trenchcoat so militärisch geschnürt und wusste schon so viel, also du darfst keine falsche Bewegung machen. Ich stand also in strammer Haltung und guckte so viel über den Herrn Blockführer Seuss weg, der um mich rumschlich. Bist an Raub, Post an Umbrucht! Da verließ mich meine Selbstbeherrschung. Nein! Wieder geguckt. Bist's an Zudrucker? Keine Ahnung, was das war. Ich guckte also, ob's an Stenz bist? Nein! Da verließ ihn seine Menschenkenntnis. Wenn ich also weder Mörder noch Zuhälter war, etwas Drittes konnte ich seiner Meinung nicht sagen. Nein, er gab's auf. Ich auch. So, dann wurde ich reingerufen. Da saß dieser SS-Kerl. Saß mir. Ich stand wie auf einer Polizeiwache an so einem Gitter. Und er hatte seinen Fragebogen. Mitglied der KPD? Nein. SPD? Nein. KJV? Nein. RGO? Nein. Oder zur Runde nicht. Ich war ja nirgends Mitglied. Hatte die erste Seite, guckte schon nochmal auf. Hat er umgedreht. Wieder. Dann kam die letzte Frage, was weiß ich, Freidenkerverband oder irgend sowas ganz Aufregendes. Auch nicht. Dann explodierte der. Zweimal vorbestraft und nirgends Mitglied. Das war ihm denn doch zu viel. Aber auf der anderen Seite war die Barriere zwischen uns. Und er war zu faul, da drüber zu springen. Und dann hat er sich also damit begnügt, mir zu sagen, wenn ich da drin wäre, würde ich schon das Weitere erfahren, wovon ich ziemlich sicher war. Aber warum ich diese Sache erzähle, ist deswegen. Dieser junge Mann namens Aaron, der wochenlang mit uns auf Transport war und ständig seine Unschuld beteuerte, hat in dem Moment, wo er vor der SS stand, alles zugegeben. Alles, ob es zu Recht oder zu Unrecht, weiß ich nicht. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder auch in puncto Folter gemacht habe. Wer so viel Selbstbeherrschung hatte, vor dem Foltern nicht weich zu werden, der hat meistens auch die Folter überstanden. Die meisten, die weich geworden sind, sind aus Angst vor der Folter weich geworden. Nicht, wenn sie Prügel gekriegt haben. Nicht. Ich meine, es gibt andere Fälle da. Aber das Typische ist, dass die Leute vorher Angst hatten und vorher weich geworden sind. Und wer so viel, wer so viel Mumm aufgebracht hat, bis zum Beginn der Folter zu warten, gut, da gab es auch noch Fälle, da sind die meisten entweder still geblieben oder sind ermordet worden. Aber es gibt wenige, die unter der Folter wirklich ausgesagt sind. Meine Erfahrung. Andere haben vielleicht andere Erfahrungen. So, und dann kriegte ich also meine Kluft. Und die sah ganz anders aus, als ihr sie kennt. Das weiß ja auch kein Mensch mehr. Damals gab es die gestreiften Dreckdinger noch nicht. Sondern wir hatten ausgediente Gendarmerie-Uniformen. Die vorne links auf der Brust, hinten auf dem Rücken und auf beiden Oberschenkeln einen handbreiten farbigen Streifen in der Länge hatten. Für politische Rot, für kriminelle Grün, für sogenannte asoziale Schwarz, für Juden, die aus der Emigration wiedergekommen waren, das gab es nämlich, Blau, für Homosexuelle Lila, für Rassenschänder auch was Besonderes. Und die Juden hatten auf ihrem schönen Streifen, damit die Papagei-Geschichte noch schöner wurde, wie im Mittelalter einen Handteller großen gelben Fleck. So. Diese schöne Uniform bekam ich also und bekam, was noch viel mindestens genauso schlimm war, die Häftlingsnummer 12.000. Die sich also jeder Analphabet merken konnte. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Nicht, wenn du die Nummer 17.256 hast, wenn der nicht schreiben kann, der SS-Mann, merken kann er sich das nie. Aber 12.000 kann er sich merken. Und die hatte ich. So, und dann wurde ich auf den Judenblock geschickt. Das war der Block 6. Da komme ich rein. Und da ist ein kleiner Tisch, schräg neben der Tür. War also eine Baracke. Und zu jeder Baracke gehört. In der Mitte waren so runde Waschbecken mit Wasserhähnen für die ganze Mannschaft. Und nebendran eine Toilette, natürlich offen und ohne Zwischenräume. Und rechts und links von dieser sanitären Einrichtung war nach rechts und links je ein Raum, das waren die Tagesaufenthaltsräume. Und dahinter wieder je ein Raum, das waren die Schlafräume mit den Eisenbettstellen, Strohsäcke, Teichstücke übereinander. Und vorne links, also beim A-Flügel, nicht die Einteilung des Blocks, der linke Flügel ist A-Flügel, der rechte Flügel ist B-Flügel, sitzt also einer auch in Gendarmerie-Uniform mit einer Binde um, mit der Nummer 6, der Blockälteste 6 also. Und nun beginnt dasselbe Verhör, das ich gerade eine Viertelstunde vorher bei der SS hatte, wieder. KPD, nein. SPD, ich wusste ja nicht genau, wer das ist. Ne? SPD, nein. Und so weiter, bis ich also wieder kein Mitglied der Freidenker war. Und dann fing der an zu lachen und sagt, so eine will ich dir mal erzählen, wer du bist. Nicht? Und erzählte mir haargenau, wer ich bin, weil der Häftlingskurierdienst längst gemeldet hatte, dann und dann wird der Karlebach entlassen und der hat das und das gemacht und er hat die und die Strafe und er hat sich im Prozess gut verhalten, das ist ein guter Kumpel und so. Ich war also längst avisiert bei den Genossen, bevor ich da war. Und der Blockälteste, der mich da in die Mangel genommen hat, war der Heinz Eschen, ein Genosse, ein Jungkommunist aus Berlin. Und da hat sich also herausgestellt, dass ich nicht alles abstreiten brauchte, sondern dass da alles schon klar war und dass auch schon klar war, dass ich also zu den Leuten gehöre, auf die man sich verlassen kann. Und ich kam auf Stube 4, wo die meisten der ehemaligen, der politischen Gefangenen lagen. Bei den Juden waren ja, wir waren 200 Mann, davon waren noch keine 20 politisch. Die meisten waren Viehhändler oder Geschäftsleute oder Rechtsanwälte, die irgendeinem Nazi nicht gepasst haben und der die ins KZ hat schaffen lassen. Ne? Und ich lag also auf Stube 4 und kam ins Kommando Moor Express. Das ist das, was ihr vielleicht kennt unter dem Namen Singende Pferde. Dass wir mit 20 Mann einen Lastwagenanhänger ziehen. Nicht ein Lastwagenanhänger, an dem seitlich Kabel angebracht waren und an jedem Kabel vorne ein Querholz. Und so wie bei einem Schleppski, nicht, haben dann zwei Mann, alle die hat ziehen, aber nicht gezogen worden, sondern die mussten ziehen. Und so mussten also 20 Juden diesen Lastwagenanhänger ziehen, was viel Benzin gespart hat natürlich. Und zwei SS-Posten marschierten da jedes Mal mit und amüsierten sich mit besonderen Schikanen und Prügeln. Und wir waren nun alle, das war ausgesucht, das war ein schweres Kommando, wir mussten hunderte von Zentnern schleppen. Und wir waren alles junge Kerle und fast alles Politische, aber auch, es gab ja auch unter den Nicht-Kommunisten und Nicht-Sozialdemokraten, gab es ja auch anständige Leute, auf die man sich verlassen konnte. Da waren also auch ein paar andere dabei, aber die waren ganz treue Kumpels, wie wir so sagten. Und ich war natürlich völlig ausgehungert von der Gefängnisfraß, von dem Gefängnisfraß. Und klappte unter dem, nicht? Da war zum Beispiel, da mussten wir einen Teich, den hatten sie abgelassen im Lagergelände. Und der sollte ein Badeanstalt für die SS werden. Der sollte also ausgebaggert werden, natürlich mit der Hand, nicht mit Baggern. Und die Böschung neu faschiniert werden und
ist
so weiter.
Ist das der Teich, den man jetzt nach unten am Steilhang sieht?
Ist der in Dachau noch da? Ja, ja, ja. Den habe ich mit in Ordnung gebracht. Deutsche Wehrarbeit. Und dann haben die sich einen Spaß gemacht. Da lagen also zersägte Baumstämme, so von 1,50 Meter, 2 Meter Länge. Dann mussten zwei Mann den Baumstamm heben und dem dritten auf die Schulter, bin ich zusammengeklappt. Ne? Konnte ich ja gar nicht tragen. Und da habe ich zum ersten Mal erlebt, was also in Kollektiv Solidarität ist. Dann hat irgendeiner etwas Verbotenes gemacht und die Aufmerksamkeit der SS-Kerle auf sich gezogen und auch die Prügel auf sich genommen, dass ich aus dieser Geschichte rauskam. Und damals konnte man in Dachau noch einkaufen, konnte es noch Geld geschickt bekommen, war ja noch Friedenszeit, 37. Und das Essen ging auch noch einigermaßen, war anders als im Krieg. Da hatte Bayern nur wieder seine Vorzüge. Und bis ich dann so weit war, dass ich wieder, ich war doch jung, toll, wenn ich auch verhungert war, dass ich dann bei Kräften war und dann wurde natürlich mit Selbstverständlichkeit von mir erwartet, dass ich genauso solidarisch nun meinen Kopf für einen anderen hinhalte. Da gab es keine Diskussion über Beschlüsse der Kommentaren oder Lenin waren so und so viel. Da wurdest du einfach beurteilt danach, bist du ein Kumpel, der Solidarität übt oder bist es nicht. Wenn nicht, dann konntest du Lenin vor- und rückwärts aussagen, dann war das nicht mehr interessant. Und da waren wir schon eine gute Crew, eine gute Mannschaft. Und dann, da gab es nun eine Sache, die also, auch das gab es im Lager. Es war noch Friedenszeit und es waren im Lager nur etwa 200 Juden. Und die Nazis waren ja bei all ihrer Brutalität, also von einer Blödheit, du konntest ja Wände mit denen einreihen, haben sie auch gemacht manchmal. Ab und zu wurden die Juden strafweise isoliert, weil die Auslandspresse Gräuelmärchen verbreitet hat. Selbiges bedeutete, die Juden wurden in ihrer Baracke eingeschlossen, die Fenster wurden verdunkelt, so wie im Krieg nachher bei der Verdunkelung. Und wir wurden nicht rausgelassen und das galt als Strafe. Wir konnten uns gar nichts Schöneres vorstellen, als dass wir nicht gejagt wurden. So.